Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Inga hat die schönsten Beine weit und breit und Wilhelm ist ein begehrter Dressurreiter und Unternehmer. Ein scheinbar ideales Paar, das in der Adenauerzeit zusammenfindet, heiratet, zwei Töchter bekommt. Aber dann stirbt die junge Mutter an Leukämie und das Unglück nimmt seinen Lauf. Es ist eine Familiengeschichte, aber auch ein gesellschaftliches Panorama, das Eva Sichel-Schmidt in ihrem zweiten Roman »Bis wieder einer weint« entwirft. Jetzt ist sie bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Sichel-Schmidt.
Schönen guten Morgen.
Sie gehören ja auch zu den Autorinnen, die sich wahrscheinlich auf den Bücherfrühling ziemlich gefreut haben. Sie haben 8 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Da schleppt man ja ganz schön was mit sich rum. Da ist es auch wichtig, dass man das der Öffentlichkeit dann präsentieren kann, Lesungen hat. Wie ist es für Sie jetzt mit diesem ja doch so sehr zurückgenommenen Bücherfrühling?
Ja, es war schon ein harter Schlag, von dem man sich erstmal erholen musste. Es kam auch so in Stufen, als dann plötzlich die Messe auch noch ausfiel. Und jetzt ist aber klar, dass es weitergeht und dass es viele Alternativen gibt. Und irgendwie kommt auch wieder Zuversicht in die Sache.
Sie sind ja aber doppelt betroffen, denn Sie sind auch Unternehmerin. Sie haben ein Geschäft in Berlin-Mitte. Ich kenne es auch. Whisky and Cigars heißt das. Ist das jetzt wieder geöffnet oder muss das weiterhin geschlossen bleiben? Wie kommen Sie damit klar?
Wir hätten eigentlich die ganze Zeit offen haben dürfen, da interessanterweise Tabak und Alkohol anscheinend systemrelevant ist. Wir machen heute dann offiziell wieder auf und sind auch da einfach, wir bleiben jetzt so wohlgestimmt und hoffen, dass es wieder losgeht. Es hilft ja alles nichts. Wir machen einfach weiter.
Und das war ja auch ein Ort, wo es auch Veranstaltungen und Lesungen gab. Das ist ja dann auch was, was fehlt, nicht?
Ich bin mir sehr sicher, dass sich da eine Menge ändern wird und auch noch viel auf uns zukommt, was viel Arbeit bedeuten wird. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie das mit dem Einzelhandel überhaupt so weitergeht, der ja vorher schon durchs Internet einigermaßen bedrängt wurde. Die Sache ist ja schon lang nichts, was wirklich einfach ist. Aber auch hier heißt es jetzt einfach die Zähne zusammenbeißen, da sein, weitermachen. So ist es.
Sie haben also Unternehmergeist in sich, Sie haben dieses Geschäft, Sie haben früher mal ein Modeatelier geführt und haben sich jetzt in diesem zweiten Roman in den Niedergang einer Unternehmerfamilie reingearbeitet. Die Raudenbergs, die leben in einer Villa über der Ruhr, ein junges Ehepaar mit der schrecklichen Mutter des jungen Mannes zusammen. Es spielt im Ruhrgebiet der 50er, 60er Jahre. Warum wollten Sie in diese Zeit rein, in diese Wirtschaftswunderzeit? Was hat Sie da reingezogen?
Ich glaube, dass es eine wirklich sehr interessante Zeit ist, aus der man eine Menge lernen kann. Ich glaube, das allererste Mal, dass ich mich mit dieser Zeit intensiv beschäftigt habe, war zur der ersten Wirtschaftskrise, die ich erlebt habe, 2008, wo man einfach merkte, jede Gründerzeit hat auch ein Ende. Alles hat seinen Bogen. Es gibt bestimmte Gründe, warum Dinge erst hochfliegen und dann hart landen. Das hat mich auch wirtschaftlich interessiert. In diesem Fall sind das natürlich 30 Jahre. Die werden nicht komplett erzählt, aber es geht doch so ungefähr um die Anfang der 60er, dann bis Ende der 80er Jahre. Das war in dieser Gegend etwas, wo alles passierte, wo sozusagen alles anfing zu blühen und dann in einer doch relativ überschaubaren Zeit auch sehr vieles wieder einging.
Und dieser Verfall von Unternehmen, man denkt da natürlich, das gibt es ja in der Literatur schon wie so ein Topos, der sich durchzieht. Glauben Sie, das ist auch deshalb für einen Autor so interessant, weil das ja schon fast was Symbolhaftes hat, wenn man den Verfall eines Unternehmens sich anschaut?
Ich finde vor allen Dingen interessant daran, dass es ja immer auch eine sehr private und familiäre Sache ist. Ein Aspekt, das Prosperieren der Wirtschaft hängt eben auch eng damit zusammen, wie so Familiengefüge funktionieren. Und zu der Zeit hat man ja noch, was sich jetzt vielleicht langsam ändert, so etwas wie Wohlstand grundsätzlich mit Glück gleichgesetzt. Das ist der Beginn des Konsums, wie wir ihn heute kennen und wie er gerade nicht zum ersten Mal doch, aber sehr intensiv in Frage gestellt wird. Damals hieß das irgendwie noch ein Auto und noch ein Haus und das zeigen und dann sind wir glücklich. Das finde ich ist auch etwas, worüber man lange nachdenken kann. Ist das so?
Ja. Auf jeden Fall. Die Figuren in Ihrem Roman sind nicht alle glücklich. Sie erzählen ja auch nicht nur die Geschichte dieses Unternehmens, sondern eben die der Figuren, der Menschen, die darin verbunden sind. Und auch vor allem die Geschichte des Mädchens, die von ihren Großeltern Suse genannt wird. Die bleibt dann, nachdem die Mutter gestorben ist, bei den Großeltern. Der Vater lebt mit der Schwester, holt sie dann 7 Jahre später nach. Da wird es dann erst richtig schlimm für sie. Sie sind ja auch im Ruhrgebiet groß geworden. Und es gibt am Anfang gleich eine ganz interessante Reflexion über das Wesen der Erinnerung. Ist das was, woran Sie selbst sich auch erinnern? Hat das viel mit Ihrer eigenen Biografie zu tun?
Die Geschichte ist am Saum meiner eigenen Biografie entlang erzählt. Dann löst sich das Ganze, wie es eben so ist, wenn man erzählt, natürlich vom eigenen wieder ab. Was für mich aber interessant war, war über die Generationen vor mir nachzudenken, auch im Sinne von Gefühlswirrung und Irrung, weil das ja doch, wie wir das, glaube ich, oder wie viele von uns das kennen, Generationen waren, die nicht so arg gern über sich selbst geredet haben, auch nicht über Gefühle, auch nicht über das Vergangene, weil das Vergangene einfach vergangen sein sollte und man sollte sich eben einrichten in diesem Neuen, was hoffentlich eben von Generation zu Generation immer toller und größer und schöner werden sollte.
Aber ein großes Thema ist ja auch die Sprachlosigkeit tatsächlich in diesem Buch. Also das taucht ja immer wieder auf, als die Mutter dann krank ist, Inga, und Leukämie hat. Da wird das gar nicht gesagt. Das war ja damals auch in der Medizin so üblich. Da dachte man, man schont besser den Patienten. Aber ihr Mann erzählt es auch den Großeltern, also den Eltern der Inga, nicht. Ist das Buch auch ein bisschen ein Versuch, einer Sprache für diese Sprachlosigkeit zu finden?
Bestimmt. Also die Menschen sind ja deswegen sprachlos, weil sie unter anderem auch sehr viel erlebt haben, was für sie schwierig war, in Sprache zu fassen. Bei dem Wilhelm Rautenberg ist es eben die Kriegsgefangenschaft zum Beispiel oder eben als junger Mann Flakhelfer gewesen zu sein. Aus dieser leichten Beschädigung heraus oder aus diesem etwas ungünstigen Start als junger Mann ins Leben, wird dann plötzlich diese große Verantwortung für eine Firma, für eine Familie, für eben eine ganze Gegend. Und ich glaube, dass viel zu wenig darüber nachgedacht wurde, was das doch für einen großen Druck erzeugen kann. Und dieser Druck, um den Druck auszuhalten, hat man einfach über manches nicht geredet, weil es nur dann in der Welt war, wenn es eine Sprache gefunden hatte. Was im Umkehrschluss hieß, wenn ich nicht drüber rede, dann ist es auch nicht da.
Sie erzählen in diesem Buch, finde ich, mit sehr, sehr großer Liebe zum Detail. Da steht wirklich diese Zeit bis in die Vorhangfalten quasi nochmal so auf. Und ich habe mich gefragt, ob dieser sehr genaue Blick, diese Präzision auch von Ihrem früheren Berufsleben herkommt, von der Mode. Da muss man ja wirklich sehr, sehr genau arbeiten. Hat das was miteinander zu tun?
Tatsächlich habe ich sehr gern diese Fotos aus der früheren Zeit immer schon betrachtet, auch als ich klein war, und habe mir immer Gedanken darüber gemacht, was das wohl für eine Zeit gewesen sein muss, in der die Menschen so ein präzises Gefühl für Außenwirkung hatten. Auch sehr viel für, sagen wir mal, Schönheit oder sich schön kleiden, schön darstellen. Also natürlich eben gut aussehen, vor allen Dingen auf Bildern. Das macht schon auch Spaß, sehen, was Mode zum Beispiel früher für einen Stellenwert hatte. Auch hier wieder kann man sich das leisten, dieses große Glück, das Modellkleid dann zu besitzen. Es kommt einem heute eben total anachronistisch vor, aber es ist auch was Hübsches.
Und man hat sich ja auch, sehe ich auch in eigenen Familienfotoalben, tatsächlich zum Sonntagsspaziergang mit dem Kinderwagen richtig schick angezogen. Die Mutter richtig im Kostüm, der Vater im Anzug mit Krawatte. Das ist eigentlich ganz schön, finde ich. Schade, dass man das heute nicht mehr macht.
Ja, es ist dieses, seht her, es geht uns gut. Das sollte eben auch gezeigt werden. Und wenn die anderen es sahen, war das auch wieder ein Glücksmoment.
Wie haben Sie denn da recherchiert, um sich auch noch mal so in dieses Zeitkolorit rein zu vertiefen? Nur Fotos werden das ja nicht gewesen sein.
Naja, also über diese Region gibt es durchaus, also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, ich habe da eine Menge mitbekommen, da kann man allerhand lesen. Und Das war es aber gar nicht mal. Ich habe in dem Sinne auch jetzt nicht wirklich irgendetwas Historisches recherchiert, sondern es ist, glaube ich, wirklich eine Menge Erinnerungsarbeit. Ich habe unter anderem auch noch tatsächlich eine 102-jährige Großmutter, die viel und gerne inzwischen erzählt. Das war auch nicht immer so. Und die war mir eine große Hilfe. Die kann ganz tolle Geschichten erzählen über die Zeit des Krieges und danach und ist über die Jahre tatsächlich auch zum Reden gekommen.
Das heißt, Sie haben auch mit ihr noch mal ganz viel geredet für dieses Buch.
Durchaus, ja.
Sprechen Sie denn auch mit Ihrem Mann, dem Lyriker Durst Grünbein, über Ihre Arbeit? Kriegt er das zu lesen, so Kapitel für Kapitel, wie man sich das in Schriftstellerehen so vorstellt?
Kapitel für Kapitel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber natürlich tauschen wir uns aus über das, was wir tun. Und bei manchen Dingen ist mir dann auch seine Meinung wichtig. Aber das sind sehr, also ich glaube, dass man sich das zu sehr so vorstellt, dass immer zwei gegenüber am Schreibtisch sitzen und ununterbrochen über ihre Arbeit reden. So ist das ja in allen anderen Haushalten auch nicht.
Nee, das stimmt. Aber Sie haben ja viel später mit dem Schreiben angefangen als er. Ist das eigentlich dann so ein Thema, wenn einer schon so viel Erfahrung hat und der andere entdeckt das erst später für sich?
Also mein Mann hätte mich immer zu jeder Zeit aufgefordert oder hat es auch, das, was ich immer schon geschrieben habe, öffentlich zu machen. Aber das war bei mir einfach so ein Prozess, wo ich, weil mein Schreiben doch sehr viel zum Beispiel mit Erinnerung zu tun hat oder auch so ein bisschen etwas mit Konstellationen, familiären, wo klar war, dass ich dafür einfach so viel Zeit brauche, dass ich selber auch bestimmte Dinge erlebt haben wollte, bevor ich damit in die Öffentlichkeit gehe.
Sie leben ja auch einen Teil des Jahres in Rom, in Italien. Geht Ihnen das besonders nah jetzt, was in Italien da im Rahmen der Corona-Pandemie los war? Weil Sie können ja jetzt da auch sicher nicht hinfahren.
Ja, das ist ganz schlimm. Im Frühjahr ist es nun mal so, da taucht die Rom-Sehnsucht dann ganz besonders auf. Und wenn man im Kontakt ist dann mit Freunden in Italien, die Lage dort ist wirklich so zu Herzen gehend schrecklich, dass ich froh bin um darum, wie gut es uns im Vergleich geht. Und im Augenblick gibt es diese Bilder des leeren Roms, die sofort wieder in mir Sehnsüchte erzeugen, aber gleichsam auch die Schilderungen von dem alltäglichen Leben, das so beengend ist und so anstrengend, dass ich heute sehr froh darum bin, hier zu sein und mich natürlich wahnsinnig darauf freue, so schnell wie es geht wieder hinzufahren.
Und wir sind froh, dass Sie uns hier besucht haben, Eva Sichelschmidt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Bis wieder einer weint beim Rowohlt Verlag erschienen. 480 Seiten hat es und es kostet 22 Euro.